Ich möchte uns, wenn innerlich so geführt, schon vor einiger Zeit etwas weitergeben aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Es geht mir besonders um drei Wörter. Ich bin gewiss. Wir sind alle gewiss, dass wir heute Morgen gefrühstückt haben, oder? Ist jemand unter uns, der noch nicht gefrühstückt hat? Gewissheit. Kann ein Mensch so sprechen? Kann man sich seiner Sache so gewiss sein, noch dazu der Liebe Gottes? Unsere Lebenshaltung spricht oft dagegen. Es herrscht so viel Unsicherheit um uns. Angst, Misstrauen, Verzagtheit, Zweifel und vieles andere beherrscht unser Leben und unser Miteinander. Paulus sagt, ich bin gewiss, dass mich nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Hier spricht einer, der Jesus Christus als den Grund seines Lebens erfahren hat. Nach dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Hier spricht einer, dessen Leben verwandelt wurde von dem, der Leben und Tod, Gegenwart und Zukunft in seiner Hand hat. Hier spricht einer, der auf einem Felsen steht, der nie ins Wanken kommt. Der erdbebensicher ist, dieser Felsen, und keiner Kursschwankung unterworfen ist. Noch einmal, hier spricht einer, der auf einem Felsen steht und den darum Stürme des Lebens nicht zu Fall bringen können. Hier spricht einer, der geborgen, umschlossen, gehalten und ganz erfüllt ist von der Liebe des lebendigen Gottes. Meine lieben Brüder und Schwestern, es ist leicht gewesen, die Lieder zu singen an der Leinwand. Du bist mein. Können wir das alle sagen? Du bist mein? Welcher Buchstabe ist in dem mein so wichtig? Ich bin einer, der gerne Fragen stellt. Welcher Buchstabe ist wichtig in dem Wort mein Fels? Das M. Und wenn ich sagen kann mein, dann habe ich persönliche Beziehung zu ihm. Ich darf zum Andreas, seiner Frau, nicht sagen, du bist meine Frau. Der würde mir aufs Dach steigen. Verstehen wir etwas? Aber ich kann zu meiner Frau sagen, du bist meine Frau. Die Frage ist heute Morgen, haben wir diese Lieder wirklich aus innerer Überzeugung gesungen? Mein Ziel, mein Fels, mein. Mit Tränen in den Augen zimmert der Missionar den kleinen Sarg für seinen gestorbenen Sohn. Drei kleine Kinder ließen die Missionarsleute in ihrer Heimat. Zu ihrer Freude wurde ihnen das vierte Kind hier in Papuadorf in Neuguinea geboren. Wie hatten die Eingeborenen das kleine weiße Menschenkind bestaunt? Wie hatten sie gelacht, wenn der kleine Junge seine Händchen nach ihnen ausstreckte? Nun lag der kleine Sonnenschein kalt, tot da, und der Vater zimmerte den Sarg. Von ferne standen die Dorfbewohner. Einige wagten sich in die Nähe des Missionars. Einer sagte, dein Sohn ist tot. Werdet ihr nun fortgehen? Nein, erwiderte der Missionar. Wir bleiben hier. Nachdenklich schaute der Mann dem Missionar zu. Dann begann er wieder. Aber ihr werdet doch auch einmal sterben. Was machen denn eure Kinder? Da haben wir keine Sorgen, die sind in Gottes Hand. Missionar, sagte der Eingeborene, was seid ihr Jesus-Leute doch für Menschen? Ihr fürchtet den Tod nicht und ihr könnt durch den Horizont sehen. Ja, sagte der Missionar, wir können durch den Horizont sehen. Wie er so spricht, fällt ihm ein, dass es in der Papuasprache kein Wort für Hoffnung gibt. Das war ein gutes Wort für Hoffnung. Durch den Horizont sehen. Hoffnung heißt, durch den Horizont sehen. Dorthin sehen, wo Jesus ist. Die Hoffnung für die ganze Welt. Die Hoffnung für jeden einzelnen Menschen. Die Hoffnung für jedes Ebenbild Gottes. Wenn Sie sich untereinander anschauen, dann schauen Sie in das Ebenbild Gottes. Auch wenn dieses Ebenbild Gottes bei uns verunstaltet ist durch die Sünde. Aber er will sein Antlitz wieder in uns hineinformen. Und diese Hoffnung wird uns nicht enttäuschen, die Hoffnung auf Jesus Christus. Durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wurde, ist Gottes Liebe in uns. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Meine lieben Brüder und Schwestern, in jedem Menschen, der ein Jesus-Nachfolger ist, ist der Heilige Geist. Und Petrus konnte sagen, ganz einfach und schlicht, möchte in diese Stelle lesen, da heißt es nämlich im 1. Petrus 1, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, der für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, geblutet hat. Vor kurzem habe ich durch die Übertragung von der Konferenz in Blankenburg Folgendes gehört, dass ein Evangelisten, der auch da Redner ist, Redeverbot in einer Kirche bekommen hat. Wissen Sie warum? Weil er vom Blut Christi sprach. So weit sind wir heute. Ich scheue mich nicht, vom Blut Christi zu reden, genauso wenig wie Paulus. Denn allein in dem Gekreuzigten ist Heil, ist die lebendige Hoffnung. Wenn ich meine Augen schließe hier auf Erden, dann mache ich sie im nächsten Augenblick bei ihm im Paradies auf. Jesus hat durch seinen Tod uns teuer erkauft. Wenn wir zu ihm Ja gesagt haben, gilt auch uns diese Botschaft. Hoffnung! Haben Sie eine lebendige Hoffnung? Die Antwort geben Sie sich bitte selber. Hoffnung heißt, durch den Horizont schauen. Als ich als Herzog Georg von Sachsen gegen die Reformation stellte, soll Luther gesagt haben, und wenn es lauter Herzöge Georg regnete, so will ich mich darum nicht kümmern, solange ich Gott mit mir habe. Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr lieben Freunde, das ist wichtig. Ist Gott für mich? Wer kann dann wider mich sein, wider uns sein? Römer 8. Ähnlich verhielt sich David, als er dem großsprechigen Goliath erwiderte, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber, der Hirtenbub, kommt zu dir im Namen des Herrn Zebraoth. Ich komme im Namen des Herrn, der ein Volk hat, Israel. Gott hat mit diesem Volk einen Bund geschlossen. Und dieser Bund ist noch nicht aufgekündigt, auch heute nicht im Jahre 2018. Und dieser Bund bleibt bestehen. Und Gott will mit jedem Menschen auch einen Bund machen. Und er hat einen Bund gemacht mit den Menschen, die zu seinem Sohn Jesus Christus Ja gesagt haben, die erkannt haben, Jesus hat mich teuer erkauft. Woher nahmen die Glaubensmänner diese Gewissheit? Grenzt ihr Reden nicht an Vermessenheit? Können oder dürfen auch wir hier in Schotten so sicher sein? Gottes Geist wird uns auf diese Frage die richtige Antwort geben. Woher also, fragen wir, nahmen die Glaubensmänner der Vergangenheit ihre Gewissheit? ein Spittler von Krishna, der damals Krishna gegründet hat, im Namen Gottes. Oder Ernst Moders Sohn, der die Blankenburger Konferenzhalle bauen ließ, wo heute noch die Stühle klappern. Von damals, die er einbauen ließ, war schon mal jemand in Blankenburg in der Konferenzhalle. Ach, ich habe, sieh ja, schön, ich habe die Sehnsucht, auch mal hinzukommen. Ich war schon mal da mit einer Freizeitgruppe. Aber ich möchte mal an dieser Konferenz dran teilnehmen. Ganz klare christuszentrische Bluttheologie auf Jesus Christus hin. Das brauchen wir heute. Sie nahmen die Kraft, den Mut. Gott will, dass wir diese Halle bauen. Und Gott hat es geschenkt. Sie wussten, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts kann uns scheiden, die in Jesus Christus, dem gekreuzigten, auferstandenen, wiederkommenden Herrn ist. Unserm Herrn. Die Liebe Gottes bliebe für uns nicht erfahrbar, wäre sie nicht in Jesus Fleisch und Blut geworden auf dieser Erde. Durch Christus aber ist es möglich, die Tiefe der Liebe Gottes zu ahnen. Der Vater opferte seinen Sohn, um uns davongelaufene, undankbare, misstrauische Menschen nicht der verdienten Strafe auszusetzen, sondern uns ewiges Leben zu beschenken. Ich habe mal eine Frage. Ich bin ja ein Mann, der Fragen stellt. Haben Sie ewiges Leben? Ich meine jetzt, heute. Meine Lieben, das darf ich wissen. Wenn ich ein Eigentum Jesu bin, habe ich ewiges Leben. Also sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern haben. Jetzt schon. Nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern jetzt schon. Das ist biblische Theologie. Darüber freue ich mich. Und das wusste Paulus. Und darum konnte er sagen, ich bin gewiss. Ich bin gewiss. Das ist keine Erfindung des Paulus, sondern Grundaussage der Heiligen Schrift. Wer kennt sie nicht, die unabweisbare Frage, gibt es ein Leben nach dem Tode oder ist mit dem Tode alles aus? Ich war ja schon öfters im Krankenhaus. Und da wurde ich bei einem meiner letzten Krankenhausaufenthalte in ein Zweibettzimmer geschoben. Der zweite Patient war noch nicht da. Und dann kam er, wurde reingeschoben. Wie alt war der? 20 Jahre, etwa 20 Jahre alt. Er war auf dem Fußballplatz am Sonntagvormittag. Er kam nach Hause zu seinen Eltern, fiel um und fiel ins Koma. Er wurde ins Krankenhaus geschoben, gefahren, und dann vermutete man Herzinfarkt. Aber Gott sei Lob und Dank stellte sich das nicht heraus. Und nun lag er bei mir im Zimmer. Und dieser circa 20-Jährige sagte, Herr Bienicke, man kommt ins Nachdenken. Was kommt danach, wenn ich jetzt gestorben wäre? Wissen Sie, was in mir vorging? Eine gewisse Freude. Warum? Weil ich ihm sagen durfte, ja, es kommt noch was nachher. Durch Jesus Christus. Und sagte er mir, ja, ich bin Katholik. Ich habe gesagt, es gibt keinen katholischen Gott und keinen evangelischen Gott. Es gibt einen Gott, der sich in Jesus geoffenbart hat und der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater in die Herrlichkeit Gottes, denn allein durch mich. Und der Werde wurde hellhöriger, mehr und mehr. Ja, es kommt noch was. Und so hatten wir manches Gespräch. Krank sein im Krankenhaus als Auftrag Gottes. Habe ich vorhin dem Rainer gesagt. Ihr Lieben, so sieht's aus. Ich weiß bis heute noch nicht, warum ich ins Krankenhaus musste. Oder weißt du das noch, Gerda? Auch nicht. Die Ärzte haben gerätselt. Aber Gott wusste, um mit ihm, dem 20-Jährigen, Kontakt zu bekommen, auf Jesus hinzuweisen. Ja, meine Lieben, sterben muss jeder allein. Es sei denn, Jesus Christus kommt sichtbar wieder, um die Seinen zu sich zu holen. Darum stehen auch die letzten Fragen vor jedem Einzelnen besonders. Wenn unser schneller Lauf durch den plötzlichen Tod eines der uns nachstehenden Menschen je stockt. Die Frage bohrt in uns, ist der Tod Endstation unseres Lebens oder ein Durchgangsbahnhof zur Ewigkeit? Dieser Satz wurde auch in den letzten Tagen in Blankenburg gesagt. Der Tod ist Durchgangsbahnhof. Wo wirst du die Ewigkeit zubringen? Das konnte man in Blankenburg dies Jahr hören. Und mein Herz jubelte, um klar zu sagen, es kommt noch was. Eins steht fest, Durchgangsbahnhof, keine Sackgasse. Eine Frau schrieb einen Brief an einen führenden Mann der Wirtschaft. Sie war 88 Jahre alt. Herr Doktor, ich denke oft über das Sterben, über den Tod nach und liebe diesen Gedanken überhaupt nicht. Weiche allem so weit wie möglich aus. Schaue keine Toten an, gehe möglichst Begräbnissen aus dem Weg, sogar Leichenwagen möchte ich möglichst nicht begegnen und weise alles, was mit dem Tod zusammenhängt, von mir weit weg. Sie, Herr Doktor, schreiben, das Leben kann nie mit dem Tode beendet sein. Wie kann aber das Leben nach dem Tode nicht aus sein? Diese Frage sollte man sich stellen. Und wie geht es weiter? Ich bin viel allein und oft sehr traurig, da ich nicht weiß, was weiter mit mir wird. Ich allein bei fremden Menschen sterben soll. Sehen Sie, Herr Doktor? Da ist schon wieder der schreckliche Gedanke. Meine lieben Freunde, ich bin weit entfernt, ein religiöses Richteramt anzumaßen. Nur einer kennt die Herzen, Gott, der Lebendige und Ewige. Dennoch werden wir sagen müssen, diese Dame befindet sich trotz ihres hohen Alters auf einer Flucht vor dem Tod und ist von einem ganz tiefen Zweifel in Bezug auf die Frage des Weiterlebens nach dem Tode überschattet. In ihrem ganzen Brief ist nicht zu erkennen, ob ihr Jesus Christus etwas in Bezug auf Tod und Ewigkeit bedeutet. Wie ganz anders eine Mutter im 89. Lebensjahr. Sie sagte in einem freimütigen Gespräch über den immer wieder mehr auf sie zukommenden Tod: Ich bin bereit, wenn der Jesus mich heimholt. Ich bin gewiss, er holt mich heim zu sich in sein Vaterhaus. Eine circa 92-jährige Frau sagte, ich glaube, der Heiland hat mich vergessen, nach Hause zu holen. Habe ich selbst gehört, und zwar in Lauterbach vor vielen, vielen Jahren. Bei beiden dieser Frauen sieht man eine lebendige Hoffnung und Gewissheit. Nach dem Tod gibt es ein weiteres Leben. Bei beiden Personen ging es also nicht primär um den Tod, sondern um den Herrn über Leben und Tod. Am Tage der ersten Frau nach ihrem 90. Geburtstag steigerte sich jener Satz und sagte frohen Herzens, ich werde jeden Tag bereiter, mich durch Jesus abrufen zu lassen. Meine Lieben, ich weiß, wovon ich rede. Ich sage mir das selber. Bin ich bereit? In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 2018, so gegen 1.30 Uhr, bekam ich einen Kreislaufkollaps. Und ich bin dankbar, dass meine Frau das auch gleich gemerkt hat und mich wieder im Arm gehalten hatte. Und da kommt einem der Gedanke, ist das jetzt der letzte Augenblick, wo der Herr mich abruft? Aber er hat es nicht getan, ich stehe noch hier. Er braucht mich noch. Nach meinem dritten Herzschrittmacher-Sätzen sagte mir eine Person, Bruder Bienicke, ich glaube, der Herr braucht sie noch, sonst hätte er sie nach Hause geholt. Meine Lieben, sind wir bereit? Ich bin gewiss, wo es hingeht. Bei der anderen circa 92-Jährigen sagte ich ihr, nachdem ich innerlich gebetet hatte, was soll ich jetzt dieser 92-Jährigen sagen? Der Heiland hat mich vergessen, heimzuholen. Da kam mir der Gedanke, wenn der Heiland sie heimholen würde, sagte ich dieser Frau, wer denkt denn in der Fürbitte an ihre Kinder? Enkel und Urenkel, wer betet für sie? Wissen Sie, welche Antwort ich bekam? Ich bleibe noch, bis der Herr kommt und will weiter beten. Ich bleibe noch. Ich habe noch eine Aufgabe. Ich habe mich so gefreut. Und sowas vergisst man nicht. Meine Lieben, dass ich es rundheraus sage, wer an sein Sterben denkt, aber um Jesus Christus als den Todesbezwinger weiß, der braucht sich nicht zu fürchten, keine Angst zu haben und schon gar nicht im Gedanken an sein Sterben zu verzweifeln, auch wenn mancher Weg noch steil sein wird, auch bei Gottes Kindern. Aber ich bin bei euch bis an der Weltende. Ihr lieben Brüder und Schwestern, ihr wisst alle, was im Psalm 23, Vers 4 steht. Die Gemeindehelferin aus der Schweiz weiß das auch. Und ob ich schon wanderte, du bist bei mir. Entschuldigen Sie, dass ich Sie angesprochen habe. Aber das ist so meine Art. Der Bruder euch kennt mich schon. Das weiß ich doch, das weiß ich doch. Sie wissen doch, die Gerschonesen wissen alle diesen Vers. Sogar unser Andreas kennt den Vers in- und auswendig. Ihr Lieben, merken Sie etwas? Ich bin gewiss, du bist auch dann bei mir. Wunderbares Zeugnis. Blaise Pascal sagte mit Recht, ohne Jesus Christus wissen wir nicht, was unser Leben, noch was unser Tod, noch was und wer Gott ist, noch was wir selbst sind. Wir brauchen Jesus Christus. Ich habe an manchem offenen Grab Folgendes gesagt. Ich war innerlich immer wieder so gedrungen, hineingerufen in die Trauerversammlung. Wer selig sterben will, braucht Jesus Christus, den gekreuzigten Auferstandenen. Ich bin gewiss. Aber wenn ich an unseren heimgegangenen Bruder Willi Pfeffer nochmal erinnern darf, er wusste, ich bin gewiss, er ist bei mir, auch im letzten Augenblick. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und wenn er die Wahrheit in Person ist, dann ist es wahr, was er zu uns sagt. Er sagt, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und Jesus Christus wird nicht müde, die Tatsache des Weiterlebens nach dem Tode zu bezeugen, aber nicht im Gedanken von Inkarnation. Denken wir an das Wort Jesu, an den Verbrecher am Kreuz. Jesus hat 7 Sätze gesprochen am Kreuz, hängend, blutend. Und der eine sagte, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was hat Jesus gesagt? Wahrlich, ich sage dir, ich, die Wahrheit, sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist gewiss nicht wahr. Es gibt also ein Leben nach dem Tode. Der Tod ist nicht das Ende der Existenz des Menschen. Was wir in ein Grab senken, ist nur das irdische und vergängliche Kleid. Von Erde bist du genommen, zu Erde sollst du werden. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und was sagt Jesus weiter? Wer an mich glaubt, nicht an irgendetwas, wer an mich glaubt, mir vertraut, sich in meine Hände fallen lässt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ist uns das gewiss? Die Frage, ist Jesus Christus eine Wirklichkeit oder eine Illusion? Es kann ernsthaft nur die Antwort geben, Jesus Christus ist eine Wirklichkeit. Sie können auch ernsthaft nicht bestreiten, dass Jesus Christus als der von den Toten Auferstandene bezeugt wird. Alle Religionsstifter sind aus dem Menschenstrom hervorgegangen und sind gestorben. Aber Jesus Christus ist aus der Herrlichkeit Gottes gekommen, geboren von einer Jungfrau Maria, gestorben am Kreuz, wurde ins Grab gelegt als Leichnam und am dritten Tag auferstanden, aus dem versiegelten Grabe herausgekommen. So lebt er wahrhaftig. Und von den Religionsstiftern ist keiner aus dem Grabe hervorgekommen und lebt. Nur Jesus Christus. Meine lieben Brüder und Schwestern, Sie wissen das, aber es tut uns immer wieder gut, wieder daran erinnert zu werden. Und Jesus selbst tritt als der Auferstandene mitten unter seine Jünger und sagt ihnen, Friede sei mit euch, Irene, mit dir. Wenn der Mensch diese Tatsache nicht bestreitet, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt, dann haben sie auch die Antwort auf die Frage, warum Christus gläubige Menschen, jung und alt, ganz getrost und zuversichtlich wissen dürfen, ich lebe, weil Jesus lebt, auch wenn ich hier auf Erden gestorben bin. Und Jesus sagt, wo ich bin, sollen auch meine Nachfolger sein. Und ich gehe hin, ihnen die Stätte zu bereiten. Und in meines Vaters Hause sind? Wie viele, viele sind denn das? Geben Sie mir doch mal eine Zahl an. Ich weiß es nicht. Viele Wohnungen. Und jetzt frage ich Sie, wem gehören denn die Wohnungen? Für wem sind die denn bereitet? Für uns? Für jeden, der ein Jesus-Nachfolger ist, den Jesus als den Gekreuzigten aufgenommen hat. Ich habe mir das mal so gesagt, jedes Gotteskind hat eine Eigentumswohnung im Vaterhaus Gottes. Und diese Eigentumswohnung sollen wir in Bezug nehmen, sollen wir einnehmen. Und wie teuer war die? Wie viel haben sie bezahlt? Ich habe nichts bezahlt. Denn sie ist bezahlt. Durch wen? Durch Jesus Christus. Ihr seid teuer erkauft, nicht mit Silber und Gold, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Bin ich schon wieder bei dem Blut. Aber das ist Tatsache und davon möchte ich nicht weggehen. Meine lieben Brüder und Schwestern, die lebendige Hoffnung durch den Horizont sehen, die Wohnung wartet auf mich und Jesus will mich hineinführen ins Vaterhaus. Und darum möchte ich bereit sein. Tod, Tag, Stunde, Sekunde bestimmt er. Er allein. Und darum hat Paulus einfach ganz deutlich gesagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur mag uns scheiden. Wovon? Von der Liebe des Schöpfer Gottes, des Vaters Jesu Christi, des himmlischen Vaters, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn, anders gesagt, meinem Herrn. Und darum ist es ganz wichtig, dass ich auch heute Morgen noch diese Frage stelle. Ist Gott für uns? Wer mag wieder uns sein? Ist Gott für mich? Und wie heißt es doch so wunderbar? Bin ich in Christus? Wer in Christus ist, der hat das Leben. Und wenn es heißt in der Bibel in Christus, dann gibt es auch ein außerhalb Christus. Ich bin in Christus. Das ist ein Geschenk, wenn ich daran glauben kann und möchte daran festhalten. Ich schließe. Paulus konnte sagen, Römer 14, Vers 8, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott. Für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Ein Leben für Gott. Herr, weise du mir deinen Weg und zeig mir die Welt mit deinen Augen. Lass mich erkennen, wer du wirklich bist. Gebrauche mich in dieser Welt. Jesus Christus ist die große Chance für die Stunde des Todes, für die lange Ewigkeit. Wer die ausgestreckte Hand Christi im Glauben noch nicht ergriffen hat, sollte sie ergreifen. Und diese Hand Jesu lässt niemanden los. Gott ist mit den Seinen, die sich ihm verschrieben haben, ein Bund eingegangen. Kein Vertrag, sondern einen Bund. Und darauf wurde auch hingewiesen in den letzten Tagen in Blankenburg. Ein Bund, einen Ehebund, das heißt unauflösbar. Ich bin gewiss, nichts kann mich von meinem Heiland trennen. Und diese Gewissheit wünsche ich Ihnen und dass Menschen an uns diese lebendige Hoffnung hier in Schotten sehen. In der Gewissheit und auch erkennen, wer Jesus Christus ist und dass unser Bindestrichleben in den guten, durchbohrten Händen Jesu liegt. Du bist mein Ziel, du bist meine Zuversicht. Im Blick auf den Tod und der Ewigkeit singen wir am anderen Ufer, da gibt's kein Leid, am anderen Ufer, da herrscht nur Freude. Am anderen Ufer, da weint man nicht mehr, am anderen Ufer, da wohnt der Herr. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir, sie, du, werden drüben erwartet von Jesus. Was hier noch mit uns passiert, weiß ich nicht. Aber eins ist wichtig, was meine liebe Frau und ich öfters beten. Herr Jesus, halte du uns fest bei dir. Denn wir können uns nicht festhalten. Welch ein Leben! Aber dies ist das Leben des Paulus gewesen. Wie gerne hätten Menschen auch dieses Leben. Da gibt es Menschen, die sagen, auch Christgemeinschaftsleute, ich habe Zweifel, Sorgen, Nöte, Angst, Probleme. Das kannte Paulus freilich auch, aber er wusste, dass dann, wenn er alles dies Jesus Christus überlässt, dieser Herr das tragen würde. So darf auch ich alles, was mich belastet, auch in Hinsicht Zukunft, auch in Hinsicht Weltlage, auch in Hinsicht Krankheit, an Jesus abgeben. Darf ihn bitten, nimm mein Leben, ich will es dir ganz zur Verfügung stellen. Herr Jesus Christus, du kennst meine Zweifel, meine Sorgen und meine zermürbenden Gedanken. Bitte, nimm das alles und gib mir stattdessen deine Liebe. Befestige mein Leben in dir, der du Herr über alle Mächte und Gewalten bist. Ich danke dir, Herr, dass du mir diese Gewissheit neu schenkst. Der Herr mit ihnen, mit inneren Ehen und Familien, auch als Alleinstehende. Amen.